Vielen Dank für die Einladung hierher in die Landeskirchliche Gemeinschaft nach Pfuhl. Das war eine tolle Einleitung vorhin mit dieser Geschichte von der explodierenden Bibel, von der Bibel, die eine solche Explosivkraft hatte. Und deswegen machen wir ja auch Bibeltage, dass diese Kraft uns anrührt, uns bewegt, uns erfüllt und uns ausrichtet. Und wenn Sie Ihre Bibeln dabei haben, dürfen Sie auch gerne aufschlagen. Philipper 1, ich werde aber auch die Texte an die Leinwand werfen, die relevanten Teile. Wir haben heute Morgen nur eine halbe Stunde Zeit für den ersten Kapitel, von daher habe ich mich beschränkt auf drei Kerngedanken zu diesem Überthema Christus, er ist mein Leben. Und die drei Gedanken, die ich durchnehmen möchte mit Ihnen heute Morgen, sind erstens, Gott hat etwas in uns angefangen, er wird es auch vollenden. Der zweite Gedanke, wir dürfen leben und auch sterben im Herrn Jesus Christus. Und drittens, für Christus zu leiden ist eine Ehre. Für Christus zu leiden ist eine Ehre. Fangen wir der Reihe nach an. Gott hat etwas in uns angefangen. Er wird es vollenden. Darum geht es in dem ersten Teil des ersten Kapitels vom Philipperbrief, die Verse 1 bis 14. Es gibt natürlich einen Gruß am Anfang, wie bei jedem Brief. In der Antike hat man den Absender hingeschrieben, Paulus und Timotheus. Beide sind als Absender dieses Briefes genannt. Aber wichtiger ist, in welche Funktion sie diesen Brief abschicken. Knechte Jesu Christi oder Christi Jesu, wie Paulus es pflegt, öfters zu schreiben. Christus am Anfang, der Messias, der Herr, der Erhöhte, der Gebieter über mein Leben. Es geht darum, dass Jesus Christus Herr in meinem Leben ist. Und deswegen setzt er gleich am Anfang klar, ich schreibe euch nicht als Paulus. Ich schreibe nicht, weil ich irgendwer wäre, sondern ich schreibe euch, weil ich Jesus Christus diene und das soll in eurem Leben auch der Fall sein. Paulus und Timotheus, Christi Jesu Knechte. An wen? An alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi samt den Bischöfen und Diakonen. Das ist ja merkwürdig, das kommt nirgends im Neuen Testament so sonst vor, dass es die Bischöfe in der Mehrzahl gibt in einer Gemeinde. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass dieser Brief wohl einer der letzten Briefe des Paulus war, geschrieben am Ende seiner ersten Verhaftung in Rom, vor seinem oder während seines Gerichtsprozesses vor dem Kaiser. Er schreibt also eine Gemeinde, die er schon gegründet hat, als erste Gemeinde in Europa, nachdem er diese Vision bei Nacht in Troas bekommen hatte von einem mazedonischen Mann, der sagt, komm herüber und hilf uns. Also die Gründung der ersten europäischen Gemeinde, also ganz am Anfang des Wirkens des Paulus. Und in der Zwischenzeit ist diese Gemeinde gewachsen und ist etwas daraus geworden, so dass es ein ganzes Leitungsteam gibt, mehrere Episkopoi, das sind Aufseher, Bischöfe und Diakonen, Diener, die in der Gemeindearbeit fest eingewurzelt sind. Was wünscht er der Gemeinde als Grußformel? Gnade. Man kann einem Menschen nichts Besseres wünschen. Wir wollen angeblich alle Gerechtigkeit. Wenn die Kinder miteinander streiten, auch bei unseren Kindern ging es immer, das ist nicht gerecht. Wir wollen die Gerechtigkeit, der soll seine Strafe kriegen. Aber wenn es um einen selbst geht, wollen wir doch, wenn wir ehrlich sind, doch Gnade. Dass Gnade vor Recht walten soll. Und Paulus wünscht es der Gemeinde, Gnade und Friede. Das sind die Dinge, die Jesus Christus schenkt. Gnade und Friede. Ein Leben, in dem die Gnade regiert, ist auch ein Leben, in dem wir auch Frieden haben. Frieden mit uns selbst. Frieden mit unseren Nächsten. Frieden mit unseren Freunden, mit unseren Verwandten. Frieden mit den Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz. Frieden mit den Menschen, mit denen wir leben, in der Schule, wo es auch immer sei. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Er dankt in all seinen Gebeten für die ganze Gemeinde und zwar mit Freuden. Philippi ist eine Gemeinde, mit der Paulus nicht schelten muss. Ein bisschen doch, weil es gibt nicht die perfekte Gemeinde. Es gibt zwei Frauen, das kommt in Kapitel 4, die Evodia und die Syntyche, und die haben einen Zickenkrieg. Und da gibt's dann natürlich auch Probleme in der Gemeinde. In welcher gibt es keine? Natürlich in der landeskirchlichen Gemeinschaft Pool gibt es nie Probleme. Aber abgesehen von euch gibt es in jeder Gemeinde natürlich auch Probleme. Aber mit Philippi verbindet Paulus eine besondere Innigkeit, weil es keine grundsätzlichen Probleme gibt. Und er kann sich einfach freuen, dass was nachher kommt, das, was Christus hier angefangen hat, dass er diese Zuversicht hat, dass er es auch vollenden wird. Und ich bin da in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Da haben wir es. Diesen ersten Gedanken. Gott fängt etwas an und er bringt das auch zu Ende. Er lässt uns nicht hängen, wo wir an ihm hangen bleiben. Ich hatte vorhin beim Interview erzählt, dass ich mit 3 Jahren zum Glauben gekommen bin. Da war ich natürlich nicht fertig. Wie könnte ich denn auch sein? Auch mit 17, als ich in der Bibelschule war und so von mir die Meinung hatte, so jetzt habe ich mein Leben wohl vollends im Griff und viel mehr kann ich dann nicht mehr lernen. Diese Einbildung, die gibt es ja auch schon immer wieder bei uns. Ja, also ein viel besserer Christ als ich kann ja wohl niemand werden. Ihr könnt es ja auch riechen, ja, wie das riecht, wenn jemand so von sich denkt. Nein, wir sind alle auf dem Weg und zwar bis zu unserer Erlösung aus dem Leib dieses Todes. Wir sind alle noch der Sünde unterworfen, bis Jesus Christus uns zu sich nimmt in einer neuen Leibhaftigkeit. Aber das wird er auch tun. Und das merkt ihr hier in der landeskirchlichen Gemeinschaft, wie Gott ein gutes Werk angefangen hat, aber wie er immer dranbleiben muss und ihr dranbleiben müsst, dass das nicht stagniert. Was nicht vorwärts geht und stehen bleibt, muss zwangsläufig irgendwann sterben. Das Leben ist darauf angelegt, dass es eine Bewegung gibt. Und Jesus Christus will das auch so von uns, dass immer ständig neue Herausforderungen kommen, damit wir auch in unserem Glauben und in unserer Beziehung zu ihm auch wachsen. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Das ist eine Aufgabe, die Jesus Christus sich gestellt hat, für jeden Einzelnen von uns unser Leben zu entwickeln, uns weiterzubringen. Ich weiß noch, wie ich noch in der Gemeinde war und wir hatten einen der Galionsfiguren des schwäbischen Pietismus zum Bibelabend eingeladen. Jeder kennt ihn, der Winrich Schäffbuch, begnadeter Verkündiger. Da denkt auch jeder, wenn irgendjemand das raus hat, dann hat er es raus mit dem Christsein. Und da sagt er mit 75 Jahren damals, Leute, ich kann bezeugen, es wird schwieriger im Alter. Jesus nachzufolgen, es wird schwieriger Da kommen ganz neue Herausforderungen auf einen zu, wenn die Gebrechlichkeit anfängt, wenn andere Herausforderungen in der Familie, in der Verwandtschaft einen fordern. Bei Paulus war es die Gefangenschaft. Das war kein Leben immer auf der Überholspur. Denn die letzten 4 Jahre mindestens sitzt Paulus im Knast. Zunächst in der römischen Provinz Palästina. Und dann wird er hinüber befördert nach Rom als Bewachter, Gefangener. Und in Rom hat er 2 Jahre lang in Hausarrest zunächst einmal leben dürfen, so eine Art Untersuchungshaft. Da hat man erstmal geprüft. Das musste ja dem Kaiser vorgelegt werden. Also das war nicht irgendein Prozess, sondern da wurden große Geschütze aufgefahren. Und Paulus hatte 2 Jahre lang Hausarrest, aber wo er jetzt schreibt, sitzt er schon im Gefängnis der Spezialelitetruppe des Kaisers, der prätorianischen Garde, an der Nordmauer Roms und wartet auf die letzte Verhandlung, das letzte Schlussplädoyer, damit auch eine Entscheidung gefällt wird. In meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige, das sind 2 Rechtsbegriffe, die meine Rechtssache darlegen und dann das Plädoyer noch dazu führen. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Das ist das Programm. Was will Jesus Christus in uns zur Veränderung bringen? Was er angefangen hat, was noch nicht fertig ausgereift ist, was immer noch reifen muss? Natürlich die Frucht des Geistes, die ja anfängt, wenn wir das im Thessalonicher Brief lesen, was die Frucht des Geistes ist, dann fängt es ja an mit Liebe, Friede, Freude. Die Liebe, der Friede und die Freude und die anderen 6 Attribute, die dazukommen. Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Wir haben alle diesen Weg noch vor uns, bis zum letzten Tag unseres Lebens auf dieser Erde, dass wir in dieser Liebe und Erkenntnis Christi und seines Willens wachsen. Wie? Erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Christus, Jesus Christus zur Ehre, zum Lob Gottes. Ich hatte neulich einen Bibelabend unter Teenies, das sind so 16 bis 20, 22-Jährige an unserem Ort. Und die hatten sich gewünscht, das Thema die Gaben des Geistes. Da habe ich ihnen klar zu machen versucht, ja, die Gaben des Geistes ist wichtig, da schreibt Paulus 1. Korinther 12 und im Römer 12 und dann 1. Korinther 14 dann nochmal. Er schreibt schon über die Gaben des Geistes. Und das ist wie ein Weihnachtsbaum, wir haben ein Plakat gemalt mit Geschenke darunter. Jeder kriegt ein Geschenk. Einer hat die Gabe der Lehre, einer hat die Gabe der Dienste, einer hat die Gabe, ja, Liebe zu erweisen in besonderer Weise. Und einer hat die Gabe der Heilung und einer hat die Gabe der Prophetie und einer hat die Gabe, andere Dinge besonderer Art zu tun. Die werden ja verschieden verteilt. Aber die Frucht des Geistes, das ist was anderes. Dann haben wir einen anderen Baum gemalt auf dem Plakat, wo die Früchte, die genannt werden als die eine Frucht des Geistes, an einem Baum hängen. Das sind Dinge, die wir alle brauchen. Diese Liebe, diese Freude, diesen Frieden, diesen Langmut, diese Milde, diese Enthaltsamkeit, all diese Dinge, die genannt werden als Frucht des Geistes, das sind Dinge, die in unserem Leben wachsen sollen. Und das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, an euren Früchten werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also das ist etwas, was nicht jeder eine Frucht kriegt, sondern das soll bei uns allen in unserem Leben wachsen. Und das will Gott bis zum Ende unseres Lebens in dieser Welt, will er, dass diese Frucht des Geistes reift. Zu seinem Lob, zum Lob Gottes und zu seiner Ehre, zur Ehre Jesu Christi. Und wie es um mich steht, sagt er, dass es nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten, denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium, da haben wir es, diese prätorianische Garde, und bei allen anderen offenbar geworden. Die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Das ist der erste Gedanke heute. Paulus selbst in seiner Gefangenschaft kann sagen, das ist ein guter Weg. Das geschieht zur Förderung des Evangeliums, obwohl er im Gefängnis sitzt. Und nachher wird er darüber reden, ob er freikommt, weiß er nicht. Ob es vielleicht seinen Tod bedeutet, das weiß er nicht. Aber auf jeden Fall geschieht das zur Förderung des Evangeliums. Und darum kann er Gott loben und preisen. Das war der erste Gedanke. Der zweite, wir dürfen leben und sterben im Herrn. Leben und sterben im Herrn. Wenn Sie sich fragen, was es heißt, ein Christ zu sein, dann ist das nicht, dass man getauft ist und im Kirchenregister ist oder Mitglied in einer Gemeinde, sondern ein Christ ist, wo Christus drinne steckt. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, schreibt Paulus an die Thessalonicher. Christus in euch, dass Christus in uns lebt, in uns Gestalt gewinnt, durch die Innenwohnung des Heiligen Geistes. Darum geht es, dass er in uns lebt. Und deswegen, Christus ist mein Leben. Das ist meine Identität. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Einige zwar predigen Christus aus Neid, schreibt er, und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Es gibt Sotte, und es war schon immer so, auch in der Gemeinde in Rom, zu der Zeit der Inhaftierung des Paulus. Diese aus Liebe, die es in guter Absicht tun, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege, jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meine Gefangenschaft. Und dann müsst ihr meinen, was jetzt kommt, ist irgendein Anathema. Diese Bösen taugen nichts, diese Betrüger, diese Leute, die die Ehre Jesu Christi beschmutzen. Aber es kommt nicht, es kommt anders. Wie kommt es? Jene aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft, aber ich werde mich auch weiterhin freuen, darüber sich freuen, dass Leute aus trügerischer Absicht das Evangelium verkündigen. Er will sich freuen, denn ich weiß, schreibt er, dass mir dies zum Heil ausgehen wird und durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Können Sie den Satz mitnehmen für Ihr Leben? Heute, morgen, nächstes Jahr, für das nächste Jahrzehnt. Wie gesagt, ich bin jetzt vor kurzem in Ruhestand gegangen und gestern haben wir im Auto unterwegs zur Verlobung vom Sohnemann, haben wir dann gesagt, Mensch, dass der nächste Runde ein Siebener davor hat, das habe ich mir nie vorstellen können. Ja, aber das kommt bestimmt. Kann ich über mein Leben schreiben, egal was kommt, auch wenn Gebrechen dazugehören, wenn Krankheit dazugehört, wenn Einsamkeit im Alter dazugehört, kann ich dann sagen, ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Das ist es, was einen ausmacht, in dem Christus drinsteckt, der das auch ernst nimmt, wo Jesus sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das nimmt einem die Furcht, und das kommen wir nachher nochmal darauf zurück. Ich sehnlich warte und hoffe, schreibt er, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie allzeit so auch jetzt Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei denn durch Leben oder durch Tod, denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Wow. Wer das sagen kann, nicht leichtfertig, mit dem Tod vor Augen, dass man das sagen kann, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich warte sehnlich und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde. Paulus meint nicht, ich bin jetzt hindurch. Wir werden es dann in Kapitel 2 und Kapitel 3 nochmal hören, wie er dann sagt, auf der einen Seite, nicht, dass ich schon erreicht hätte oder schon vollkommen bin, aber ich strecke mich danach aus. Und er sagt auch, dass wir schaffen sollen mit Furcht und Zittern, dass wir selig werden. Das ist durchaus seine Erfahrung im Glauben als Christ. Das ist kein leichter Spaziergang, aber trotzdem überwiegt die Hoffnung und diese Zuversicht. Denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Ich freue mich mit Jasse Erik in bestimmten Projekten unterwegs sein zu dürfen, unter anderem die Gründung von der Communio Messianica, ein Zusammenschluss von ehemaligen Muslimen. Sie werden es vielleicht mitgekriegt haben, dass wir in einer Zeit leben, die es seit der Gründung des Islams noch nie gegeben hat, dass Tausende, Zigtausende, Hunderttausende, ja Millionen von ehemaligen Muslimen in unserem Jahrzehnt jetzt zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Allein im Jahr 2017 hat der Fernsehsender Al-Hayat 23 Millionen Anfragen von Muslimen zu ihren Sendungen beantworten müssen. Eine schier unbewältigbare Aufgabe. Man hat dazu künstliche Intelligenz gebraucht, einen Roboter, der die Fragen auswertet und die richtigen Antworten dazu automatisiert zusammenpackt in ein WhatsApp oder in ein Facebook-Post oder in ein Messenger-Post oder in E-Mail. Und das wurde zurückgeschickt, sonst wäre man gar nicht Herr der Lage geworden. Aber was jetzt heute geschieht in der islamischen Welt, ist ja unglaublich, was Gott da tut. Und ich bin so dankbar, ein Teil davon sein zu dürfen, ein kleiner Teil. Wir hatten Christ for Arabs in Pforzheim vor anderthalb Jahren. Und Jasser Erik hat die Predigten, die evangelistischen Ansprachen gehalten. Es wurde live in alle Welt per Fernsehen übertragen. Es waren Millionen von Menschen, die das live geschaut haben, manche und noch mehr, die es später im Facebook-Stream angeschaut haben. Während Jasse Erik auf die Kanzel ging, hat bei ihm das Handy geklingelt. Und ganz wenige Menschen haben seine Handynummer. Er muss sich auch schützen. Er ist auch sehr bedroht, wer sein Buch gelesen hat. Hass gelernt, Liebe erfahren, ja, wer das gelesen hat, wer weiß, was er durchgemacht hat oder wer ihn gehört hat. Da klingelt sein Handy und er guckt nur, wer das ist, weil es müsste eigentlich was Dringendes sein, denn jeder, der seine Handynummer hat, weiß, dass er jetzt bei Christ for Arabs ist und predigen muss. Da guckt er und sieht eine unbekannte Nummer. Wir wissen, wo du wohnst. Wir kennen deine Frau und deine Kinder. anonym. Eine Drohung. Und dann soll er auf die Kanzel gehen und zuversichtlich, vollmächtig das Wort Gottes verkünden. Das konnte er nur, weil er schon davor auch diesen Satz mitsprechen konnte: Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Auf der Gründungsveranstaltung von Communio Messianica hat er gesagt: Wir wollen den Konvertiten aus dem Islam ein Gesicht geben. Wir geben unseren Namen, unser Konterfei, unsere Telefonnummer, unsere Adressen geben wir frei, damit Menschen in Kontakt treten können mit uns, um Unterstützung zu bekommen dafür, dass sie den Islam verlassen haben und Christen geworden sind. Einmal wurde ein Brandanschlag auf sein Haus in Kromtal ausgeübt. Nur haben sie sich in der Tür verirrt und das Nachbarhaus ist abgebrannt. Verschiedene andere Anschläge hat es gegeben. Der Mann steht unter enormem Druck, aber er sagt: Ich mache das, weil Christus in mir lebt. Und es geht nicht um mich. Wenn ich sterbe, dann ist das mein Gewinn. Christus, der ist mein Leben. Ich habe Lust, schreibt Paulus, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Gut, wenn man an die 70 rankommt oder vielleicht noch älter ist und wirklich ein Leben im Glauben geführt hat und sagt, ja, ich weiß, wohin ich komme, dann ist vielleicht leichter, aber wenn man noch keine 30 ist oder noch keine 40 und sein Leben noch vor sich hat, das ist klar, dass diese Sätze nicht so leicht über die Lippen gehen. Wie könnte es auch einem leicht über die Lippen gehen? Aber dahin müssen wir kommen, dass wir uns auf die Ewigkeit mit Jesus Christus freuen. Das ist das Ziel. Nicht an dieser Welt hängen, sondern Freude haben, bei Jesus zu sein. Das heißt nicht, dass wir lebensmüde werden oder irgendwie uns völlig zurückziehen aus dem Leben in dieser Welt. Wir werden ja gebraucht als Zeugen Jesu Christi. Er schreibt aber dann: Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen, und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben. Diese Zuversicht hat er. Er würde gern gehen, aber er bleibt auch gern, weil Jesus ihn noch gebrauchen will. Haben Sie die Gewissheit, dass Jesus Sie gebrauchen will? Ist das Ihr Grund zum Leben? Ist das Ihre Identität? Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich darf Jesus Christus nachfolgen, damit er durch mich in dieser Welt wirkt. Und sei es in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, in der Schule, wo auch immer ich bin. Dass Christus dort, wo ich bin, mit meinen Gaben und Aufgaben, dass er ein Zeichen setzen kann. Christus, der ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Der dritte und letzte Gedanke: Für Christus zu leiden ist eine Ehre. Wie der Satz am Ende dieses Kapitels übersetzt wird, im Deutschen trifft die Sache nicht ganz, aber wir kommen gleich dazu. Paulus folgert aus dem bisher Gesagten: Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi. Er gibt eine Aufgabe, genau die gleiche Aufgabe, die er an die Galater gegeben hat. Allerdings erst am Ende des Briefes, Kapitel 5, 25, wenn wir im Geiste leben, so lasst uns auch im Geiste wandeln. Das ist nur die Konsequenz. Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, dass unser Leben Jesu zur Ehre gereicht und nicht zur Schande. dass es nicht heißt, ja, wie soll ich Christ werden? Wie die wohl will ich auf jeden Fall nicht werden. Wie oft habe ich den Satz gehört? Eine hohe Aufgabe, auch eine hohe Last kann das sein, wenn wir es nicht auf Jesus abwälzen und sagen, Herr, es ist dein Werk in mir, nicht mein. Ich möchte dir dafür zur Verfügung stehen. Wir sollen uns in keinem Stück erschrecken lassen von den Widersachern. Ich habe die Angst, dass wir als Christen oftmals, ich sage es mal so, Angsthasen sind. Ich wollte das Wort mit Hosen nehmen, ja, aber das ziemt sich nicht von der Kanzel. Ja, wir sind Angsthasen. Was macht uns denn Angst, für Jesus Christus einzustehen? Im öffentlichen Leben, in der Gesellschaft. Unseren Glauben zu bekennen. So zu leben, dass wir wissen und alle anderen wissen dürfen, dass wir Christen sind. Warum ist das so, dass wir Angst haben? Wir sollen uns in keinem Stück erschrecken lassen von den Widersachern. Ist Christus für uns, wer kann gegen uns sein? Schreibt Paulus an die Römer. Und dann kommt dieser Satz wegen des Leidens. Euch ist es gegeben, schreibt Luther, das griechische Wort heißt eigentlich aus Gnaden gegeben. Das Wort Gnade steckt in dem Geben drin. Euch ist es die Gnade gegeben oder aus Gnaden gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden oder für ihn zu leiden, an seiner Stelle zu leiden, eigentlich heißt es. Sind wir uns dessen klar, dass das zu unseren Aufgaben gehört, als treue Jüngerinnen und Jünger Jesu? Jesus sagt es seinen Leuten ganz klar, klipp und klar ins Gesicht, wenn ihr mir nachfolgen wollt, so nehmt euer Kreuz auf euch täglich und folge mir nach, schreibt Lukas. Euer Kreuz täglich auf euch nehmen. Dem alten Adam sterben, dem neuen Adam leben, dem neuen Menschen Jesus Christus leben. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir. Es ist ein Kampf. Es kann ein Kampf sein, als Christ zu leben. Und unsere Erfahrung ist, meine Frau und ich, unsere Erfahrung ist es, dass je konsequenter wir Jesus nachfolgen wollen, desto größer der Widerstand von außen. Und wenn alles zu glatt läuft, haben wir uns auch schon manchmal gefragt, machen wir was nicht richtig, wenn kein Widerstand da ist. Es muss nicht zwangsläufig sein. Gott gibt uns, Gott sei Dank, auch Zeiten der Ruhe, Zeiten der Erholung, Zeiten, wo die Dinge laufen, wo die Dinge glücken, wo was wächst. Aber wir dürfen nicht erschrocken sein, wenn der Widersacher uns ins Visier nimmt. Das gehört dazu. Bei meiner Arbeit für den Arbeitskreis Religionsfreiheit der Allianz und Internationalen Institut und Internationalen Informationsstelle für Religionsfreiheit habe ich es täglich mit Berichten von Christenverfolgung zu tun. Manchmal wiegt das ganz schön schwer aufs Gemüt, diese Berichte alle zu lesen. Letzte Woche hat es jeder mitgekriegt, wie die letzte Zahl, die mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, 359 tote Christen bei den Anschlägen auf diese Minderheit in Sri Lanka. Warum wurden sie angegriffen? Nur, weil sie Christen sind. Weil die islamischen Attentäter die Christen ins Visier genommen haben. Die Buddhisten haben sie nicht schädigen wollen. Die Hindus haben sie nicht schädigen wollen. Aber die Christen, sie wollten natürlich politisch Druck auf die westliche Welt ausüben und uns sozusagen zeigen, dass wir Schwachstellen haben, dass wir angreifbar sind, so wie alle Terroranschläge im Grunde ihre gleiche Motivation haben, die übrigens aus dem Koran stammt, wo buchstäblich gesagt wird, man soll Terror in die Herzen der Feinde erzeugen. Terror. Dieses Schreck, diese schreckliche Angst. Es kann inzwischen 400 Todesopfer sein von diesem einen Tag an Ostern in Sri Lanka, die ihr Leben gelassen haben, nur weil sie an Jesus Christus glauben. Ganz bewegt hat mich die Geschichte von der Kinderkirche in der Zionsgemeinde, die etwas ganz Besonderes erlebt hat. Die Kinderkirchhelfer haben, bevor sie die Kinder in die Spielpause entlassen haben, Gottesdienste gehen dort etwas länger als bei uns, und Kinderkirche war ein Kurzprogramm, und bevor die Kinder rausgeschickt wurden zum Spielen auf dem Gelände, haben die Kinderkirchhelfer wohl spontan gefragt, wer von euch Kindern wäre bereit, für Jesus zu sterben. Alle 15 Hände gingen hoch. Alle sind gestorben, wenige Minuten später, als sie auf den Hof gingen und ein Unbekannter herausgeführt wurde aus dem Gottesdienstraum, weil einer der Besucher gemerkt hat, hier stimmt was nicht. Und just in dem Augenblick, wo er an die Kinder vorbeiging, hat er seinen Sprengstoffgürtel gezündet. Ich könnte Hunderte von Geschichten erzählen, wie Christen bis zum Tod leiden um ihres Christseins willen, um ihre Zugehörigkeit zu Jesu willen. Paulus sagt, es ist eine Ehre. Es ist eine Gnade, wenn wir dafür wert geachtet werden, für Jesus zu sterben. Christus, der ist mein Leben. Ich freue mich, dass wir heute Abend schon weitermachen können mit Kapitel 2 und die nächsten Tage den Rest des Briefes durchnehmen können. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Schreiben des Apostels Paulus ein Anliegen ist. Auch am Dienstag in der Bibelstunde wollen wir nicht aus dem Philipperbrief selbst, aber aus der Apostelgeschichte Kapitel 16 die Gründung der Gemeinde in Philippi noch ins Visier nehmen. Ich lade alle herzlich dazu ein.